dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme sich zu deinem Wort bekehrt, erbarm dich, Herr. Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann. Sammle großer Menschen, alles, was sich hat verirrt, erbarm dich, Herr. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf. Hemme deine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler Nacht, erbarm dich, Herr.
Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir auf diesem Weg trotzdem Gottesdienst feiern können. Die letzten Tage hatten wir mega viel Sonnenschein. Im Winter freuen wir uns noch mehr über dieses Licht als jetzt im Sommer. Licht hilft, den Weg sicherer zu gehen und Orientierung zu finden. Licht hilft, dass die Seele aufatmen kann. Im Wochenspruch für die kommende Woche lesen wir in Epheser 5: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Paulus ermuntert uns, Lichtquellen für andere zu werden. Lichter zu sein, die Orientierung geben, die Wärme ausstrahlen und Sicherheit schenken. Lebt als Kinder des Lichts, so schreibt es Paulus. Wie wäre das, wenn wir nächste Woche für einen anderen Menschen zu einer Lichtquelle werden könnten? Wenn wir in die gefühlte Dunkelheit des Lebens hineinleuchten? Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das wäre schön, wenn mein Leben davon etwas ausstrahlen könnte. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, Jesus kann das bewirken. Wenn er in uns lebt, kann er durch uns hindurch leuchten. Da wird es hell. Da werden wir zu Lichtquellen für andere. Nicht, weil wir das aus uns selbst hervorbringen. Nicht, weil wir so gütig oder so gerecht oder so wahrhaftig wären. Aber wir lassen es zu, dass Jesus es ist. Dann leben wir als Kinder des Lichts. Ich möchte mit euch beten. Jesus, danke, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist. Danke, dass die Dunkelheit nicht siegt, auch wenn es manchmal für uns so scheint. Dein Licht wird ewig leuchten. Wir bitten dich, dass du für die Geburtstagskinder der vergangenen Woche dieses Licht bist und bleiben wirst. Wir bitten dich um Segen für Maler Ossig, Elsbeth Hellwig und Ralf Plütgen. Danke, dass du sie ein Jahr hindurchgetragen hast und bestimmt auch gesegnet hast. Lass sie das erkennen und sehen. Lass sie deinen Segen spüren und bewahre sie im kommenden Jahr bei allem, was ihnen begegnet. Sei ihr Licht und lass uns als Gemeinde ihnen immer wieder dein Licht zeigen. Amen.
Heute geht's in Fortsetzung der letzten Sonntage um Mission, Leidenschaft für Menschen. Ich möchte zur Einführung ein bisschen was sagen und möchte bitten, dass ihr das nicht so versteht, dass ich irgendjemandem ein schlechtes Gewissen einreden möchte, sondern ich möchte, dass wir uns bewusst machen, wie denkt eigentlich mein Herz? Wie denkt es über andere Menschen? Dazu ein paar Fragen. Was ist mit Menschen, die ohne Jesus sterben oder gestorben sind? Von unserem Denken her. Ewig verloren. Ja? Wobei ich sagen muss, ich kann nicht mal annähernd ermessen, was das heißt. Ein Mensch ewig verloren ist. Ich kann auch nicht ermessen, was es heißt, Ewigkeit bei Gott zu sein. Ich kann nur darauf hoffen und mich darauf freuen. Weil die Schwierigkeit bei all diesen Dingen ist, ich kann nicht weitersehen als das eigene Brett vorm Kopf. Die zweite Frage aber ist, berührt mich das? Berührt es mich, dass Menschen, denen ich begegne, mit denen ich im Alltag zu tun habe, auf ewig verloren sind? Auch wenn ich, wie gesagt, gar nicht weiß, was das letztendlich, was für eine Dimension da ist, weil ich Ewigkeit nicht denken kann. Mir fällt es oft leichter, ein Herz für Mission zu haben, weit weg. Da spende ich bezahle also eine Person oder mehrere Personen, die anderen das Evangelium bringen. Das ist eine tolle Sache, das brauchen wir. So hat sich überhaupt das Evangelium erst ausgebreitet, dass Ortsgemeinden Missionare unterstützt haben. Selbst schon ganz am Anfang in der ersten Gemeinde war das so. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Aber die Frage ist, was ist denn mit den Menschen um mich herum? Interessiere ich mich dafür? Und wenn ja, dann die dritte Frage, bin ich bereit dafür etwas zu tun oder etwas dagegen zu tun? Und wenn ja, was? Wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht um schlechtes Gewissen. Ich möchte nur mal bewusst machen, nochmal, dass wir davon reden. Die Tabea hatte letzte Woche ja schon vieles gesagt zu dem Hebräertext Und da liegt auch vieles mir am Herzen und einiges, denke ich, wird euch heute wieder begegnen. Wenn wir von Mission reden, dann reden wir erstmal von einem Auftrag, von einer Aufgabe, die wir bekommen haben, als Jesus seine Jünger verlässt. Er gibt den Auftrag, geht hin und predigt das Evangelium, also die gute Nachricht, dass ihr Menschen erlöst seid, predigt das allen Menschen. So heißt es im Markus-Evangelium, Luther sagt, predigt es aller Kreatur, wenn man es, die beste Übersetzung ist wohl, predigt es der ganzen Schöpfung. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, über die gefallene Schöpfung und so weiter, das führt heute zu weit. Aber diesen Auftrag, den Jesus gab, den verfolgt die Gemeinde Jesu seit damals. Manchmal nur mit dem Wort und auch mit viel Leiden verbunden. Manchmal auch durch krasse Dinge, wie zum Beispiel das Fällen der Donaueiche hier in Hessen bei Geismar durch Bonifatius, so 730 rum war das ungefähr. Und manchmal wurde das Evangelium auch durch Methoden verbreitet, die wir heute auf jeden Fall nicht mehr gutheißen. Ja, durch Erpressung, politische Machtspiele und Gewalt. Aber so war das nun mal. Aber das Evangelium zog um die Welt. Und heute, wenn man alle mitzählt, die zu einer Gemeinde gehören, sind es über 1,7 Milliarden Menschen, die zu einer christlichen Kirche gehören. Und die Gemeinde hat es immer als Auftrag gesehen und sieht es auch heute noch. Und auch unser Auftrag ist heute, den Menschen das Evangelium zu bringen. Das Interessante ist, wie wir es tun. Es ist ja nicht so, dass jeder Christ, jeder, der zu einer Gemeinde geht, sonntags regelmäßig zum Gottesdienst, in sich das Drängen spürt, jemandem anderen das Evangelium weiterzusagen. Im Gegenteil, viele scheuen sich davor. Die, wo sich dann in der Bibel gut auskennen, kommen dann zum Beispiel mit so einem Argument um die Ecke: Ja, ich habe ja nicht die Gabe der Evangelisation. Und wie wir von Paulus gelernt haben, gibt es wirklich besondere Gaben durch den Heiligen Geist, unter anderem die der Evangelisation. Aber die Billy Grahams, die Theo Lehmanns oder die Leo Biggers oder wer auch immer, die sind dann doch recht rar gesät. Und in den Ortsgemeinden scheint ganz oft komischerweise keiner die Gabe der Evangelisation zu haben. Also überlassen wir uns das Spezialisten oder holen uns Spezialisten herbei. Dabei wird aber oft vergessen, dass bei praktisch all diesen Gaben es ein Teil ist, das Evangelium und die Liebe Gottes, was für mich immer zusammengehört, weiterzugeben. Weil wie willst du Kranken helfen, Kranke heilen, wie willst du gastfreundlich sein, ohne die Liebe Jesu weiterzugeben? Ich finde, ein tolles Beispiel ist hier der Stephanus. Der Stephanus wurde ja mit 6 anderen ausgewählt, um die Apostel zu entlasten. Weil die Apostel haben gesagt, wir können nicht predigen und uns gleichzeitig um die Armen, um die Witwen und Waisen und alles Mögliche kümmern. Das überfordert uns einfach, weil die Gemeinde, es waren ja Tausende am Anfang, die Gemeinde ist unheimlich schnell gewachsen und dann sind 12 Leute schnell überfordert. Und dann wurden dem diese Diakone eingesetzt, heißt es in der Bibel, mit der Aufgabe, die Witwen und Waisen zu versorgen. Und das war auch die Aufgabe von dem Stephanus. Und diese Aufgabe hat er erfüllt. Aber darüber hinaus hat er auch, so sagt uns die Bibel, in der Bevölkerung gewirkt. Er hat viele Zeichen und Wunder getan. Und wenn andere ihn in ein Streitgespräch verwickelt haben, dann war ihm nicht beizukommen. So lesen wir es in Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 10. Der Stephanus, der war einer, der hat die Liebe Jesu zu den Menschen getragen, und zwar durch Taten, nicht durch Reden. Es wird nirgendwo gesagt, dass er gepredigt hätte. Wir haben nur diese Rede vor dem Hohen Rat, als er dann gesteinigt wird, aber sonst ist nichts erstmal gesagt, sondern es wird gesagt durch Zeichen und Wunder und durch Streitgespräche. Und er hat seine Aufgabe in der Gemeinde gemacht, aber sein Herz, das galt den Menschen, und so hat er sich und seine Gaben in der Gesellschaft eingebracht. Und zwar so intensiv, dass es ein Anstoß war, dass er angeklagt und schließlich gesteinigt wurde. Aber was ich damit sagen will, es muss nicht jeder ein Evangelist sein oder die Begabung des Evangelisten haben, um das Evangelium weiterzutragen. Es muss auch nicht jeder dafür sterben. Aber die Tatsache ist, dass wir als Nachfolger Jesu und als Gemeinde den Auftrag haben. Und zwar jeder von uns und die ganze Gemeinde. Und die Frage ist, wie gehen wir das an? Ich habe dazu eine Bibelstelle ausgesucht. Die bringt man vielleicht gar nicht erst mit Evangelisation in Verbindung, halte ich aber in diesem Zusammenhang für sehr wertvoll. Und zwar Lukas 15, Verse 4 folgende. Da heißt es, stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück und das verlorene Schaf so lange suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Soweit der Text. Im Gleichnis stellt Jesus klar, wie sehr der Einzelne ihm am Herzen liegt. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn Jesus Menschen begegnet, Sündern, Verlorenen, Verirrten oder Kranken, dann tut er das immer voll Liebe. Denen, denen er nicht in Liebe begegnet, beziehungsweise wo die Liebe nicht vordergründig sichtbar ist, so möchte ich es eigentlich sagen, das sind diejenigen, die sich selber für gerecht halten. Denen hält er einen Spiegel vor und versucht ihnen klarzumachen, hier ist euer Anspruch und hier ist eure Wirklichkeit. Das ist eigentlich auch Liebe. Ja, weil Jesus möchte sie zurückholen. Aber ich möchte ein bisschen dem Gleichnis folgen. Jesus stellt als Hirte stellt aus der Herde heraus fest, dass ein Schaf fehlt. Wir haben zurzeit, seit Jahren muss man eigentlich sagen, die Diskussion in Deutschland wegen den Wölfen, die wiederkommen. Ich habe die Tage mal was drüber gelesen, weiß aber nicht mehr, wie viele Wolfsrudel jetzt wirklich in Deutschland leben. In Hessen ist ja ein oder zwei einzelne Wölfe bisher. Aber die Diskussion, ja, die dringen in Herden ein und reißen Schafe. Das passiert. Wir sind es nur nicht mehr gewohnt, in unserer Zivilisation heute mit solchen Gefahren zu leben. Damals war das was völliges Normales. Und das macht es umso bemerkenswerter, eine kleine Herde mit 100 Schafen und eins fehlt. Ja, was wird mit dem passiert sein? Das ist zurückgeblieben und das hat ein Raubtier geholt. Wolf, irgendwas anderes, brauche ich mich nicht groß zu bemühen. Das war Alltag, das war normal. Und umso bemerkenswerter ist, was Jesus hier, also was der Hirte hier in diesem Gleichnis tut. Er geht los, das eine Schaf zu suchen. Und er lässt die anderen 99 zurück. Unbewacht. Dieses eine Schaf ist ihm so wichtig, dass der andere 99 stehen lässt. Ein guter früherer Bergfreund von mir hat mir erzählt, zu DDR-Zeiten war er, also zu Ostzeiten, war er in Rumänien unten in den Karpaten, hat dort mit einem Schäfer gesprochen. Und da hat er ihm erzählt, in Deutschland, da gibt es keine Wölfe und keine Bären. Und das hat diesen Hirten so begeistert, dass er gesagt hat, wo muss ich entlang gehen, wie komme ich hier nach Deutschland? Weil er musste ja täglich mit der Gefahr leben, dass er überfallen wurde von einem Raubtier. Und entweder hat er Leib und Leben für seine Schafe riskiert oder er hat ein, zwei Schafe verloren. Und Jesus ist so einer, beziehungsweise der Hirte im Gleichnis, aber wir reden ja letztendlich von der Liebe Jesu hier. Er macht sich auf den Weg, das eine Schaf zu suchen. Eigentlich hat er ganz wenig Chancen, das Tier lebend zu finden. Und trotzdem tut er es. Er findet es, trägt es heim, ruft Freunde und sie freuen sich alle zusammen, dieses eine Schaf gefunden wird. Diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, oder dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, sagt für mich ganz viel über das Herz Gottes. Die Party im Himmel, die ist größer für das eine Schaf, das zum Glauben findet, für den einen, der zu Gott zurückfindet, als über die 99, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das waren auch mal verlorene Schafe und die Party für die hat einfach schon stattgefunden, damit sich hier keiner benachteiligt fühlt oder übergangen. Gott freut sich über jeden von uns. Aber es drückt aus, wie wichtig es Jesus ist, den Einzelnen zu suchen, den Einzelnen zu finden. In der Gemeinde sind wir nachher zusammen, um uns gegenseitig zu stärken, uns vielleicht auch bei der Stange zu halten, aber auch das Verlorene zu suchen. Und Jesus ist hier das Vorbild. Ja, dieses Gleichnis zeigt das Herz Gottes für die Menschen und es dient als Vorbild, dass wir unser Herz auch danach ausrichten. Dass wir dieselbe Leidenschaft für Menschen entwickeln, wie Jesus sie gezeigt hat, wie er sie vorgelebt hat. Und es stellt sich schon die Frage, wie begegne ich heute, wie begegnen wir heute Menschen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus dem, ja, die sich jetzt so als Bogen durch das letzte Dreivierteljahr gespannt hat. Letzten Herbst klingelt eine Frau an unserer Haustür, erzählt uns von einem Zirkus, Familienzirkus, die Kleine, wie man sie eben kennt, für Lebensmittel, die sammelt für Lebensmittel und Futter für die Tiere und natürlich auch für die Menschen. Nach 4 Wochen oder so ähnlich kommt sie wieder. Wir haben ihr jedes Mal ein bisschen was gegeben und ist gut. Und dann kommt aber plötzlich 2, 3 Tage später wieder einer. Erzählt mir dieselbe Geschichte. Und wahrscheinlich war es auch blöd, ich war an dem Tag nicht so gut drauf, was ja schon allein problematisch ist, wenn man seine schlechte Laune an anderen Leuten auslässt. Und ich habe ihn von der Tür gewiesen, habe gesagt, nee, nicht schon wieder. Ja? Und bin dann hinterher über mein Herz erschrocken. Dabei behaupte ich doch, ich habe alles von Gott empfangen. Ja, ich gehöre ihm und alles, was mir gehört oder uns als Familie gehört, ist eigentlich von Gott. Ich verwalte es nur. Und ich stelle mir dann schon die Frage, bin ich ein guter Verwalter, wenn ich es anderen vorenthalte, was Gott gehört? Das Schöne war, das hatte ich euch ja erzählt, dass ich mir im Frühjahr, als Corona losging, diese Zirkusfamilie wieder eingefallen ist. Und ich hochgegangen bin und wir als Gemeinde einiges helfen konnten. Und da bin ich dem jungen Mann wieder begegnet. Und da habe ich ihn drauf angesprochen, wie das war. Und habe mich entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid, sich jemand, der in Not ist, einfach so von der Türschwelle weiß. Aber ich weiß eben dadurch, dass ich von Jesus da noch ganz viel lernen muss. Es gibt Herausforderungen, wo wir jetzt in München waren im Juni, wenn dann diese Bettlerkolonnen aus, weiß immer, ne, kann ja nicht sagen, woher die kommen, aber aus den osteuropäischen Ländern so ordentlich gekleidet da sitzen. Ich finde es schon eine Herausforderung. Auf der einen Seite das scheinbare Wissen, ja, das ist organisiertes Betteln, da bereichert sich eventuell einer dran im Hintergrund. Und trotzdem nicht zu wissen, welche Not haben die Menschen wirklich. Und da bin ich manchmal zerrissen. Und manchmal merke ich, mein Herz ist hart, weil ich voller Vorurteile, voller Gedanken bin gegenüber diesen Menschen. Dabei sind es Menschen, die Jesus genauso liebt, wie er mich liebt. Die Jesus genauso sucht, wie er mich gesucht hat. Jeder, der ohne Jesus lebt, ist, wenn man dieses Bild von dem Schaf nimmt, ein verlorenes Schaf. Jetzt kann man natürlich argumentieren und vielleicht geht das Argument dem einen oder anderen durch den Kopf. Ja, Jesus hat doch damals seine Jünger auch losgeschickt und wenn die Leute nicht auf ihn gehört haben, dann soll er den Staub abschütteln und sie sollen weitergehen. Oder du sollst die Perle nicht vor die Säue werfen. Und solche Dinge gehen mir natürlich auch durch den Kopf. Und dann muss ich mich aber fragen, was für ein Bild habe ich von einem anderen Menschen? Ja, wie sehr prägt mich, wie er mir entgegentritt, sein Äußeres, seine Erscheinung, wie sehr prägen mich meine Vorurteile, die ich in mir trage, gegenüber anderen. Weil wie kann ich jemandem Jesu Liebe bringen, wenn ich ihn ja, für ein Schwein halte, nicht Schwein im wirklichen Sinne, aber für jemand ja, heruntergekommen, der weniger wert ist, also oder was mir da einfach alles so durch den Kopf geht oder was ich so in mir trage. Ja, wo ich empfinde, der ist es doch eigentlich nicht wert oder der ist es nicht wert, unterstützt zu werden. Und das finde ich einen wahnsinnig schwierigen Lernprozess. Da zu lernen, wie sieht Jesus die Menschen, mit welcher Hingabe begegnet Jesus Menschen. Die ganzen Geschichten, die wir lesen, sei es von der Frau im Jakobsbrunnen, die ja, mit 6 oder 7 verschiedenen Männern zusammen war, die Ehebrecherin, die vielen Kranken. Jesus geht da mit einer unheimlichen Liebe ran und mit einer unheimlichen Geduld. Und es guckt in dem Gleichnis, das Schaf ist verloren gegangen. Irgendwo, als der Hirte losgeht, weiß er nicht, ob er es findet zum einen und wo er es findet. Wie weit muss er gehen? Wie weit zurück? Wie weit vielleicht irgendwo in Seitental oder sonst irgendwas, bis er irgendeine Spur von diesem Schaf findet. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium bekannt machen wollen, dann braucht es vor allem eins in der heutigen Zeit: Geduld. Sich Zeit nehmen mit Menschen, Geduld haben. Freundschaft bauen, Beziehung bauen. Das ist so etwas, wo ich denke, wo ich auch das ist so etwas, wo wir Menschen erreichen können. Ja? Nachbarn, Leute im weiteren Kreis, Beziehungen in dem Verein, in der Gruppe. Hört auch zu jemand, den ich so mal treffe und kennenlerne. Heute über Social Media und so weiter ist es ja auch kein Problem mehr, einen intensiveren Kontakt zu jemand in Hamburg oder sonst irgendwo zu pflegen. Geht ja sogar um den ganzen Erdball herum. Und der Hirte, der Jesus, der macht sich auf und nimmt sich alle Zeit der Welt, das eine, das verlorene Schaf, zu finden. Und ich denke, das zeichnet das Herz Jesu, das zeichnet auch unser Herz für die Menschen aus, dass wir in den anderen nicht ein Missionsobjekt sehen. Ja, den muss ich jetzt missionieren. Darum geht es gar nicht. Darum geht es natürlich schon, weil ich bin überzeugt, der andere ist verloren in Ewigkeit, wenn er nicht zu Jesus findet. Es nützt ihm aber nichts, wenn ich ihm das vor den Kopf knall. Es gibt vielleicht auch Leute, da wirkt auch das. Aber in den letzten Jahren, so in unserer heutigen Zeit, ist das, glaube ich, meistens nicht dran. Was den Leuten fehlt, ist wirkliche Liebe, wirkliche Zuneigung. Das ist das, was in unserer Gesellschaft oft viel zu kurz kommt, bis in die Familien hinein. Und Liebe, Zuneigung, Freundschaft, das fordert Zeit, das fordert Ausdauer. Das zeichnet dann uns und unser Herz aus. Lass uns hier von Jesus lernen. Von Jesus, der alles hineinlegt in die Suche, in seine Liebe zu einem Einzigen. Das Besondere hier an Jesus ist, er macht sich nicht auf die Suche und gibt dann irgendwann auf, sondern er sucht, bis er das Schaf gefunden hat. Das ist Geduld. Wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht darum, und ich hoffe, das macht sich deswegen auch keiner ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern es ging mir darum, uns bewusst zu machen, wie denkt eigentlich mein Herz darüber, über andere Menschen und wie andere Menschen in Beziehung zu Jesus und zu Gott kommen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und würde damit jetzt schließen. Amen. Ihr Vater im Himmel, du bist es, der unsere Herzen kennt, der mein Herz kennt. Und du bist es, der das größte Herz hat für Menschen überhaupt. Lass mich, lass uns von dir lernen. Mach du mein Herz, mach du unsere Herzen weit und schenk du uns den Blick für Menschen, wie du ihn hast. Amen. Thank you.
Gottes tränkt die Erde. Du trägst der Menschen Last, das neu lebendig werde. Was noch vom Tod umfasst, wir tragen weit die Kunde, wir bekennen es vereint, dass durch das Blut des Lammes das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen
ganz neu in deine Hand.
Land braucht neue Liebe zu den Armen dieser Welt und ein anderes Verständnis auch zum Reichtum und zum Geld. Unser Land braucht neue Stimmen zum Bekenntnis ihres Herrn und auch viele, viele Menschen, die auf seiner Seite stehen. Gott, du allein kannst schaffen, aber ich kann das Erschaffene zur Geltung bringen. Du allein kannst Leben schenken, aber ich kann es weitergeben und achten. Gott, du allein kannst Gesundheit schenken, aber ich kann sorgen und heilen. Du allein kannst Glauben schenken, aber ich kann ein Zeugnis geben. Gott, du allein kannst Hoffnung einpflanzen, aber ich kann meinen Mitmenschen Vertrauen schenken. Du allein kannst Liebe schenken, aber ich kann andere lieben. Gott, du allein kannst Frieden schenken, aber ich kann Einheit stiften. Du allein kannst Kraft geben, aber ich kann einen Entmutigten aufrichten. Gott, du allein bist der Weg, aber ich kann ihn anderen zeigen. Du allein bist das Licht, aber ich kann es in den Augen der anderen zum Leuchten bringen. Gott, du allein genügst dir selbst, aber du hast es vorgezogen, auf mich zu zählen. Sind dir nicht Jesus, nimm mich total in Beschlag. Ich will frei sein für dich, will mich dir ganz hingeben. Ich wünsche mir, heilig zu sein, weil du in mir heilig bist. Lass mich echt sein, ehrlich zu mir selbst und zu anderen und ehrlich vor dir. Nimm mein Leben in deine Hand. Mach du was draus. Etwas, was ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann. Zu deiner Ehre. Mein Leben soll ganz von dir erfüllt sein. Bis in den letzten Winkel meines Herzens. Ich schaue hoch zu dir. Nicht auf mich oder nach unten. Ich will alles von dir erwarten und nichts von mir. Mit jedem Atemzug weiß ich, du bist in mir, ich bin in dir. Ich will am Montag ganz mit dir leben, genauso wie am Sonntag. Ich gebe dir mein kleines, ängstliches und manchmal verzweifeltes Herz. Ich stammle mein Gebet in dürren Worten. Und aus dem Himmel kommt ein mächtiges und erschütterndes Amen. Das Weiten bewegt und Festungen erzittern lässt. Denn du bist alles und ich bin nichts. Jesus, nimm mich total in Beschlag. Dir will ich dienen und niemandem sonst, denn du bist der Sieger für immer. Amen. Thank you.
Diese Welt ist voller Fragen, manche hält mich schwer in Schach. Dennoch will ich Leben wagen, deine Zukunft hält mich wach. Dein Wort motiviert zum Leben, dein Geist gibt Ideen dazu. Will mein Bestes für dich geben, die Vollendung schenkst dann du. Jesus, du lebst schon im Morgen und stehst heute doch zu mir. Darum will ich mich nicht sorgen, gerne Herr, vertrau ich dir. Ich geh deinem Tag entgegen, mancher geht schon mit mir mit. Hilf mir, Freunde zu bewegen, dir zu folgen Schritt für Schritt. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, für mich da, bist mir nah, Herr, an jedem Tag. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, für mich da, bist mir nah, Herr, an jedem Tag. Jesus, hier sind meine Fragen, bist die Antwort, die mich hält. Will das Abenteuer wagen, bis der letzte Vorhang fällt. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, für mich da, bist mir nah, Herr, an jedem Tag. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, für mich da, bist mir nah, Herr, an jedem Tag. Du bist ein Herr, der nicht vergisst, ein Vater, der mich hält, egal was kommen mag.
Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.